Scheint es euch nicht auch, Geschwister, dass manchmal die Zeit schneller geht und manchmal langsamer? Obwohl die Zeit immer gleichsam geht. Erst vor kurzem war der Eröffnungsgottesdienst und nun stehen wir schon beim Abschlussgottesdienst. Mich erinnern, beim Einleitungsgottesdienst, welchen Gedanke wurde angeführt? Einmal das, aber als erste war, wir kommen hierher mit Erwartungen. Manche sind schon das dritte Mal, wie wir auch gehört haben, da. Manche sind zum ersten Mal gekommen und wir sind mit ganz unterschiedlichen Erwartungen hierher gekommen. Vielleicht haben sich bei einigen auch die ganzen Erwartungen nicht erfüllt, aber ich glaube, dass aus diesen einigen Zeugnissen schon können wir entnehmen, dass dennoch viele Erwartungen erfüllt sind. Ja, und bei den meisten wahrscheinlich auch. Und ich nehme an, dass wer das erste Mal war, hat dann Erwartungen gehabt, das zweite Mal muss besser werden. Wer das zweite Mal war, waren die Erwartungen auch, das dritte Mal sollte nicht weniger oder auch noch besser werden. Wie weit kann es gehen? Und wir wissen, dass in Gottes Gnade wir nehmen dürfen aus seiner vielen Gnade um Gnade. Ich kann es vergleichen so mit einem natürlichen Stand, wenn wir jetzt zum Beispiel vor den Bergen stehen, wenn wir im Tal uns befinden, ist schon schön und gut, wie Gott die Natur geschaffen hat, aber immerhin kein Vergleich, wenn wir uns dann begeben auf die Berge. Und je höher wir steigen, desto mehr ist die Aussicht, desto mehr ist diese Herrlichkeit des Herrn. Und wenn wir oben dann angekommen sind, dann staunen wir über diese Schönheit Gottes, über die Berge und alles. Wer war, der kann das vielleicht auch mitverfolgen. Ja. Und ich glaube, auch im Geistlichen ist es so. Wir sollen nicht nur unten bleiben, wo wir jetzt vielleicht den Anfang gemacht haben, in dem Herrn ist schön, ein reines Herz zu haben, in Frieden mit Gottes zu leben, sondern unser Verlangen soll sein mehr. Hier, wir müssen dann steigen. Es ist vielleicht in gewisse Anstrengungen, aber sie sind auch verbunden mit Segnungen. Und keiner wird enttäuscht, je höher er dann kommt, desto mehr Herrlichkeiten sieht er, empfängt er. Und genauso ist es auch in unserem geistlichen Leben. Der zweite Gedanke war, in Erwartungen, dass auch unser Herr Jesus Erwartungen hat. Dass nicht nur wir eine Erwartungen haben und sagen, Herr, gib uns deine Segnungen, sondern wir leben in einer Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wenn eine Gemeinschaft ist, dann ist eine gegenseitige Erwartungen, dass auch der Herr Jesus von uns Erwartungen hat und dazu uns auch diese Zeit schenkt. Wir sagen, wie schöne Zeit das ist, aber ist das nicht ein Geschenk Gottes? Wenn er das nicht gegeben hätte, hätten wir das nicht. Und das sind schon im Voraus, ja, können wir sehen, Gott hat Erwartungen, dass auch diese Zeit uns zum Segen dienen soll und dass auch er mit uns zum Ziel kommt. Ich habe diesen Vers, oder wir haben damals gehört, diesen Vers aus Petrusbrief, wie Petrus auch diese Erwartungen Gottes an uns weitergibt. 1. Petrus 1, 9, da steht es, 1. Petrus 1, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Petrus gibt uns die Erwartungen des Herrn, unseres Heilandes weiter, wo er Erwartungen hat, dass wir das auserwählte Geschlecht auch bezeugen sollen, auch hier in dieser Welt. Dass es sichtbar ist. Das ist eine neue Kreatur, das ist mein Geschöpf. Die Erwartungen sind da von unserem Heiland. Dass wir das königliche Priestertum sind. In Dienste stehen als Priester, König, Herrschaft, Macht, bedeutet, dass wir über die Sünde, über die Welt, über den Teufel, Überwinder sind. nicht, dass wir es fähig sind, sondern er will es in uns tun. Wir bleiben immer noch bei diesem Wort, das Jesus in diesem Gleichnis mit dem Weinstock und den Reben sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. An anderer Stelle sagt uns aber, er schenkt uns das Wollen und auch das Vollbringen. Der Sieg ist euch gegeben. Es ist nicht, dass wir fähig sind, sondern wenn wir in ihm sind, dass er hat die Erwartungen, dass wir es ausleben. Das, was er uns vorgelebt hat, dass wir es aus seinem Ebenbilde gleich sind. Das heilige Volk, heilig, abgesondert, rein, Gott ergeben, soll in uns gesehen werden. Erwartungen des Herrn, das Volk des Eigentums. Und so sind wir Gott dankbar, dass er auch dieses Mal ein Gedanke oder Leitgedanken gegeben hat, Christus ist mein Leben. Wir haben jetzt in dieser Woche diesen Vers vor uns gehabt. Und ich denke, der soll uns prägen, dass es nicht nur jetzt eine Zeit lang, die wir da waren, diesen Vers vor uns haben, sondern dass wir es mitnehmen, dass es uns mithilft. Einmal vom letzten Jahr schon, ein jeglicher sei gesinnet, wie Jesus Christus auch war. Das ist möglich. Das sind die Erwartungen des Herrn, dass wir uns ausrichten, dass wir auch das sein sollen. Und dieses Jahr jetzt noch tiefer, Christus soll mein Leben, oder wie wir gehört haben, im Zentrum unseres Lebens, Christus, Christus allein. Wir haben Beispiele der Männer Gottes, wie sie gelebt haben, aber das größte Beispiel haben wir, Jesus Christus selbst. Er liebt uns, er sorgt für uns und ihr habt wahrscheinlich auch gemerkt, dass er nicht nur Erwartungen hat, sondern er hat auch alle Vorkehrungen dazu getroffen, indem er auch den Brüdern die Gedanken, die Botschaften gegeben hat, dass wir dadurch lernen durften, dass dadurch wir ausgerichtet werden, dass wir auch das erfüllen können. Und so zum Abschluss möchte ich jetzt noch einen Gedanken mitgeben. Und wir haben zwar gehört, das Einleitungswort, das vorgelesen wurde aus Johannes 21, Evangelium Johannes 21. Ich lese jetzt von dem 15. Vers weiter. Johannes 21, ab Vers 15. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon Jona, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er wieder zum anderen Mal zu ihm, Simon Jona, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon Jona, hast du mich lieb? Petrus war traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und da er das gesagt, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, welchen Jesus lieb hatte, der auch an seiner Brust beim Abendessen gelegen war und gesagt hatte, Herr, wer ist, der dich verrät? Da Petrus diesen sah, spricht er zu Jesu, Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm, so ich will, dass er bleibe, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Da ging eine Rede aus unter den Brüdern, dieser Jünger stirbt nicht. Und Jesus sprach nicht zu ihm, er stirbt nicht, sondern so ich will, dass er bleibe, bis er komme. Was geht es dich an? Abisirer. Wir haben in der Vorlesung schon gehört, das war das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern begegnet oder sich offenbart hat, nach der Auferstehung. Das erste Mal, gleich an diesem gleichen Tag der Auferstehung, am Abend, Thomas war noch nicht dabei, erschien oder offenbarte sich Jesus. Dann eine Woche danach, wo Thomas dabei war und alle Jünger dabei waren, dann erschien er das zweite Mal. Und nun war es jetzt das dritte Mal. Man könnte sagen, es war eine Einladung des Herrn zu einem Mahl. Zwar die Jünger sind ausgegangen, seit Petrus sprach, ich möchte fischen gehen, und da haben sich angeschlossen noch einige Jünger, und war zwar nichts, und wo sie jetzt zurückruderten und jetzt auf einmal spricht einer an sie, ob sie Fische haben, und bietet ihnen an, sie sollen die Netze auswerfen, und wir haben gehört, wie viele Fische sie dann auch einziehen konnten, und auf einmal erkennt auch Johannes und dann sagte, das ist Jesus. Was tut Petrus? Er wirft diesen Mantel oder was dort war bei ihm und wirft sich ins Wasser und schwimmt sofort zum Herrn. Wir sehen, dass dort schon das Feuer und Fische waren. Das Mahl war schon bereit, wo Jesus auch erwartet hat, dass sie jetzt zu ihm kommen. Und sie kamen, haben noch ihre Fische dazugebracht. Aber der Gedanke jetzt, warum hat sich jetzt Petrus so hineingeworfen und nicht jetzt mit allen anderen Jüngern mit dem Boot dorthin gerudert? Ich glaube, dass er sich erinnert hat. Ich habe den Heiland, meinen Herrn, meinen Jesus Christus, verleugnet. Und jetzt ist nochmal eine Gelegenheit. Er ist jetzt da und wie brannte sein Herz zu Christus, zu ihm jetzt. Was auch erwartet er hat, aber einfach er brannte zu ihm. Vielleicht auch mit dem auch kundgeben, dass er ihn lieb hat. Und tatsächlich, Jesus fängt an, wo sie alle da waren jetzt, und er stellt die Frage als erstes an Petrus. Hast du mich lieber wie die anderen? Wolltest du mit dem zeigen, dass du jetzt vorausgeschwommen bist, dass du mehr mich liebst wie die anderen? Ja, er antwortet, ja, ich liebe dich. Er beauftragt ihn, weide meine Schafe. Ja, es war ein treues Werkzeug in des Herrn Händen. Christus hat schon damals Jesus gesagt, dass es ist der Fels, auf den er auch Petrus, mit erbauen wird. Er ist ja der Fels, Jesus Christus. Aber auch in ihm hat er als eine Stütze, als Fels gesehen, dass er als Werkzeug dienen soll. Zwar, obwohl er auch dann auch Jesus verleugnet hat, auch hier hat Jesus ihn schon im Voraus gesagt, wenn du dich einstmal bekehrst, so weide scheint meine Schafe. Ja. Er hat diesen Auftrag ihm schon vorgesehen, aber er wusste, er musste noch einen Weg durchgehen, bis er an diesen Fels sein wird. Petrus, Fels. Petrus war sehr enttäuscht in sich. Er weinte bitterlich, nachdem er erkannt hat, was habe ich getan? Das, was Jesus ihm vorausgesagt hat, du wirst mich dreimal verleugnen, und er sagt, nein, das kann nicht sein, ich gehe mit dir in den Tod, auch ins Gefängnis. Er hat auf sich gebaut. Und in solchem Dienst konnte er Jesus noch nicht wohlgefällig dienen. Er musste noch diese Schule durchgehen und zu erkennen, nicht du, sondern Christus. Wenn er sein Leben sein wird, dann kannst du wohlgefällig dienen. Und so sehen wir, dass obwohl er weinte bitterlich, wo er diesen Blick zu Jesus warf und sah, wie Jesus dann auch auf ihn diesen Blick warf, wie war es ihm zumute? Er ging raus und er weinte bitterlich. Eine Reue. Es war keine Gelegenheit, wo er jetzt es gut machen konnte. Jesus wurde gekreuzigt. Aber dann kommt die Nachricht, die Botschaft, er ist auferstanden. Und vor allem auch der Auftrag, sagt das Petrus. Der wo ihn verleugnet hat, aber Jesus gibt Acht auf ihn. Er weiß, da ist eine Traurigkeit. Er braucht diese Unterstützung jetzt. Die Liebe des Herrn war zu ihm groß und diese Liebe von Petrus sollte auch in ihm jetzt auch zurück sein. Petrus rennt mit Johannes dort. Wir haben es gelesen, wir wissen es. Ja, Johannes war jünger und er lief schneller, kommt dorthin, traute sich nicht in das Grab reinzugehen. Und Petrus, voll seines Eifers, wie er auch immer war, ein impulsiver Mann, ein eifriger Mann. Es war manchmal ihm auch so, als schwache Seite, aber immerhin, es hat doch zum Guten gedient. Gott hat es, oder Jesus hat es geschätzt in ihm. Und wo er reinkam und es sah, er hat das Verlangen gehabt, jetzt diesen Jesus zu sehen. Wie die Begegnung war, ist uns nicht beschrieben. Aber es steht geschrieben, dass er begegnete Simon. Dass die Jünger aus Emmaus, die Jünger kamen und sagten, wir haben Jesus gesehen, er ist wahrhaftig auferstanden. Dann sagte sie, wir wissen schon, er hat auch Simon schon begegnet. Ich denke, dass auch bei dieser Begegnung, dass Peter schon seine Liebe bekundet hat, vielleicht auch seine Reue. Auf jeden Fall hier, jetzt das dritte Mal diese Erscheinung, und er brennt. Jesus ist mein Leben. Jetzt, was auch war, aber jetzt, er ist ganz mein. Er schwimmt dorthin und jetzt kommt, als ob eine Probe. Liebst du mich mehr wie die andere? Zuerst vielleicht war es so, ja, du weißt, ich liebe dich. Dann kommt die zweite Frage. Petrus, Simon Jona, spricht er. Liebst du mich? Dann kommt schon Bedenken. Traut mir Jesus nicht? Hat er Zweifel an mir, dass ich vielleicht doch nicht ganz ihm liebe? Und wahrscheinlich schon mit leiserer Stimme sagt er, ja, Jesus, ich liebe dich. Und da kommt nochmal als dritte diese Frage. Da war er traurig. Kann sein, dass Jesus mich nicht vertraut. Und dennoch, innerlich hat er dann diese Überzeugung bekommen, er weiß doch alles. Er weiß, dass ich von Herzen ihn liebe. Und dann hat er auch gesagt, du weißt alles. Du weißt alle Dinge. Ich liebe dich. Und immerhin dann dieser Auftrag, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Das ist der erste Gedanke, was ich auch uns mitgeben möchte. Jesus stellt uns die Frage, liebst du mich? Wir haben es schön und gut hier gehabt. Es war eine Zeit, wo der Herr uns auch geschenkt hat, wo wir in seiner Schule auch das lernen durften und auch sein Wort und er reichlich uns beschenkt hat. Aber jetzt sind seine Erwartungen weiter. Die Frage, liebst du mich von ganzem Herzen? Und wenn Jesus zu Petrus gesagt hat, weide meine Schafe, dann ist das für uns der nächste Auftrag, was er dann sagt, folge mir nach. Wenn wir ihn lieben von ganzem Herzen, dann sollen wir auch diesen Auftrag auch spüren, folge mir nach. Was auch jedem der Herr anvertraut hat, mit diesen Dingen, dass wir es dienen zu seiner Ehre. Aber vor allem, dass Christus mein Leben sein soll. Wenn das Leben in mir ist, dann wird das Leben auch sprudeln nach außen. Ohne ihn kennen wir nichts. Aber Leben ist eine Kraft. Und das will Jesus. Dass wir ihn lieben von ganzem Herzen. Dass er auch diese Erwartungen hat in einer Gemeinschaft wie in einer Ehe. Dass es das ganze Herz ihm gehört. Weil er ganz uns jedem anvertraut. Er ist ungeteilt für uns da. Ganz im Voraus schon, da wir noch in Sünden waren, hat er schon bezeugt auf Golgatha, wie er uns liebt. An jeden persönlich. Und er tut es nicht pauschal, sondern er liebt uns jeden persönlich. Und wir können auch unseren Namen reinstellen, wo er in dieser Liebe uns anspricht. Sein Eigentum oder sein Volk oder Diener, dass wir den Namen reinstellen können. Die Liebe ist, er liebt von ganzem Herzen mich. Und diese Erwartungen sind, dass auch wir von ganzem Herzen ihn lieben. Nicht ich. Er hat ihn ergriffen, wir haben erwähnt vom Apostel Paulus, den er auch gebrauchen konnte. Warum? Weil er auch so geliebt hat, Jesus. weil auch er im Mittelpunkt seines Lebens Christus gesetzt hat. Weil für ihn jetzt war nicht mehr ich. Und das sehen wir auch bei den Aposteln. Nachdem sie auch diese Kraft von oben durch die Taufe des Geistes Gottes klein geworden, verschwunden sind. Sie sind in diesen Willen des Herrn einfach rein verschmolzen, dass Christus in allem sein soll. Und durch Christus hat man auch diese Kraft, wie Paulus auch gesagt hat, ja, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Dass auch wir dann nicht schauen auf die Anläufe des Teufels, ob jetzt auch als brüllender Löwe oder auch verschleiert als ein Wolf in Schafskleidern. Wie auch immer, wenn Jesus Christus in unserem Leben, mein Leben ist, dann ist ein Schutz, dann ist eine Gegenwart um uns. Dann kann er brillen und tun, was er kann, aber er hat keinen Zugang. Ja? Wir sind in Christus. Und wenn er die Macht hat, wie schön geborgen können wir sein. Aber in dieser Verantwortung auch, dass wir ihm eine Ehre sind, dass wir diese Frucht tragen, dass wir dieses Licht sind, dort, wo er uns an jeden hingestellt hat. Die Kinder schon in der Schule, schön, wenn sie auch ihre Herzen schon dem Herrn ergeben haben, wenn sie sagen können, mein Herz gehört dem Herrn und ich wünsche, dass ihr es schon suchet in der Kindheit, dass euer Leben schon, was auch vor euch ist, von vielen von diesen Dingen, was die Welt dann auch in Einfluss hat, dass ihr verschont bleibt, dass ihr schon von klein auf Werkzeuge zu seiner Ehre seid oder Jugendliche, ja, dass ihr dann wirklich die Zeit auch dem Herrn zur Verfügung stellt und welch eine Freude, welche Gnade ist, ja, dem Herrn zu dienen, nachzufolgen, diese Liebe verspüren und durch diese Liebe den anderen dieses Licht zu bringen und das zu sehen, wie Jesus sieht. Er ist gekommen und sieht, die Menschheit ist in Finsternis, ist in der Knechtschaft der Sünde. Wie würde er sich wünschen, dass alle frei werden? Er hat sein Werk getan, er hat beauftragt die Jünger, dann ist die Gemeinde entstanden und wir sind Gott dankbar, dass auch wir heute zu dieser Gemeinde auch gehören dürfen. Wir möchten auch gehören dazu, dazu auch. Waren auch die Botschaften. Es gibt nur eine Lehre, es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Wahrheit. Und das ist Christus. Und wer in Christus ist, der wird das Licht bekommen. Jesus hat selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er hat das Licht des Lebens. Er hat so gesorgt für uns, aber die Voraussetzungen sind dann, liebst du mich? Und wenn wir vielleicht auch Versagung gehabt haben, oder wie die Schwester auch gesagt hat, ich fühlte sich unwürdig. Ja? Jesus kommt als Erster zu solchen. Er kam nicht zu denen, die sich anmaßten, dass sie gut sind, sondern als Erste kamen die, die verachtet. Ja? Und die hat er als Erste zu sich gezogen mit seiner Liebe. Und dann kamen auch die anderen. Und diese Einladung ist immer noch da, die große Liebe Jesu. Er hat sein Werk vollbracht. Aber wir als Glieder am Leibe des Herrn sind da. Und diese Erwartungen sind vom Herrn, ich bin am Throne Gottes, ich bin für euch da. Braucht euch nicht fürchten. Ihr seid da stellvertretend, ihr seid Botschafter, die ihr jetzt dieses Licht in die Welt tragt, dass dadurch die Menschen aus der Finsternis rauskommen. Es ist gut, wenn wir auch versuchen, uns zu bewahren und zu erhalten, aber immerhin der Auftrag ist, geht hin, traget das Licht. Lasst uns auch da diese Botschaft nicht unterlassen, dass wir auf jegliche Art und Weise, wie Paulus auch sagt, dass Christus verkündigt wird, dass die Leute Christus erkennen, dass die Leute zu Christus kommen. Das möchte auch unser Auftrag sein, als seine Nachfolger, wo Jesus sagt, liebst du mich? Und wenn wir da innerlich wirklich diese Liebe verspüren, dass wir sagen, ja, Herr Jesus, ich liebe dich. Und wenn er aufs zweite Mal und dritte Mal stellt vielleicht und wir in Bedenken kommen, vertraut er mir auch oder nicht, dann können wir wissen, dass auch er die Frage Petrus gestellt hat und er konnte sagen, Herr, du weißt alles, du kennst alle Dinge, du siehst mein Herz. Und wenn unser Herz rein ist, dann können wir mit Sicherheit auch zu Jesus sagen, Herr, ja, ich liebe dich. Hilf mir jetzt, auch das zu tun, dass ich dir würdig nachfolge. Bereit zu sein, weil Jesus sagt, jetzt folge mir nach. Zwar die Nachfolge ist nicht immer auf Rosen, sondern Jesus sagte ganz deutlich, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz. Das größte Kreuz ist unser eigenes Ich, was im Wege steht, was dann auch gekreuzigt muss werden, dass wir ganz dem Herrn sein können, dass er uns ganz gebrauchen kann. Erst dann werden wir die Erwartungen des Herrn erfüllen können. Und so kommen wir jetzt dann auch zum Schluss. Diesen Gedanken möchte ich uns mitgeben. Die Frage, Jesus, liebst du mich? Dass wir auch beantworten können, ja, ich liebe dich. Liebe dich von ganzem Herzen, du kennst mich. Und dann die Einladung des Herrn. Folge mir nach. Und noch ein Gedanke fällt hier ein, da Petrus dann auch diese Anweisung bekommen hat, bis hierher hast du sich wählen können, wohin du gehst, sagst mit meinen Worten, aber jetzt wirst du dorthin gehen, wo du nicht hin willst gehen. Petrus war bereit, es war hingewiesen, mit welch einem Tod er sterben wird oder wie er dieses Evangelium weitertragen wird. Und er war bereit, er hat nicht widersprochen, sondern er nahm es an, vielleicht auch sogar, ich habe es verdient, diesen Weg zu gehen, weil ich war in manche Dinge untreu. Aber jetzt, der Herr hat mir Neues anvertraut, aber jetzt mit seiner Hilfe werde ich treu bleiben und werde bereit sein, auch diesen Weg zu gehen. Gleichzeitig steht jetzt dann die Frage, hier daneben steht Johannes, er hat den Auftrag bekommen, er wurde geprüft, was jetzt aber er? Und da bekommt er eine ganz harte Antwort. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich denke, das auch in unserem Leben. Oft schauen wir auf die andere. Vielleicht gefällt es uns nicht, wie er oder der andere so wandelt. Er steht oder fällt, er ist vor dem Herrn. Wir können beten für ihn. Aber dass wir gehört in diesen Tagen, dass wir nicht richten, vielleicht mitbeten. Aber dass wir auch dadurch vielleicht nicht entmutigt werden oder vielleicht uns vernachlässigen unsere Aufgaben, Auftrag. Sondern dass wir dann, es geht uns nicht an, wie der Herr entfährt. Es ist schön und gut, wenn wir Einigkeit und Liebe zusammen durch den Herrn auch als Gemeinde dienen dürfen. Aber auch wenn auch, wie der andere es tut, er steht im Herrn. Aber folge du mir nach. Was geht es dich an? Richte nicht, tadel nicht, folge du mir nach. Ich denke, auch das möchten wir mitnehmen. Dass wir nicht unterlassen, dadurch unser Auftrag zu erfüllen. Und ihm nachzufolgen. Vielleicht noch kurz stehen bleiben, wenn wir jetzt in dieser Nachfolge sind. Was brauchen wir dazu? Weil es ist auch so, dass wir unser Teil auch beibringen müssen. Wir wissen, dass Christus ist mein Leben und Christus wirkt, aber es heißt nicht, dass ich nichts zu tun habe. Sondern das Kleine, was er uns erwartet vor uns, das müssen wir tun als Erste. Und dann kommt das Nächste. Wir werden nicht die Wiedergeburt erleben, wenn wir nicht umkehren, wenn wir nicht zum Herrn kommen. Und das erwartet er uns. Nicht, dass wir uns gut machen oder das Schlechte abtun, sondern wie wir sind, aber wir sollen kommen. Wer da kommt, der bekommt. So auch hier. Er will, dass wir auch das, was uns anvertraut ist, tun. Der Segen liegt dann. Wenn wir nicht auf die Berge uns anstrengen und begeben, uns aufzusteigen, werden wir auch nie ankommen zu dieser Herrlichkeit oben. Wir sollen anfangen, uns zu bewegen. Wir sollen das tun, was wir können. Und so sind einige Gedanken, die ich jetzt da möchte erwähnen. Was brauchen wir dazu in der Nachfolge? Wie meint ihr? Gehorsam. Kraft gibt der Herr dazu, aber Gehorsam, das ist, was wir tun müssen. Noch, ich habe mir mal... Übung, sicher, Vertrauen, Glauben, Fleiß, Liebe. Und das bekommen wir, wenn wir bleiben in ihm. Das Bleiben ist sehr wichtig. Wie die Rebe am Weinstock, wenn sie nicht bleibt, kann sie diese Frucht nicht bringen. Bleiben, Gehorsam, Treue, Beständigkeit. Wie manche Christen fangen etwas an, dann irgendwie unterlassen sie oder machen halbherzig. Es geht nicht bei dem Herrn. Wenn, dann von ganzem Herzen. Beständig. Wenn er selbst so ist, dann sollen wir als Christen in dem auch das bezeugen, in Pünktlichkeit, in Gerechtigkeit, in Treue. Ja? Ganz, gern. Beständigkeit, den Willen Gottes. Da hat Jesus uns vorgelebt, nicht mein Wille. Wie oft versuchen wir, ja, ich möchte dem Herrn was tun, und versucht man und plant man, ja, und der Herr hat einen anderen Plan. Man ist ein Hindernis. Und da ist uns Jesus ein Beispiel, wo er sagt, in allem, was er getan hat, hat er den Willen seines Vaters erfüllt. Er betet, Herr, was willst du? Ja, den Willen des Herrn. Und Paulus schreibt auch zu den Ephesern, seid nicht unverständig, sondern verständig, was des Herrn Wille ist. Und wir finden viele Bibelstellen, wo wir ganz genau schon als Hinweis bekommen, was der Wille Gottes ist. Zum Beispiel, seid dankbar in allen Dingen, ist der Wille Gottes. Oder eure Heiligung ist auch der Wille Gottes und so weiter. Und wenn wir jetzt auch manche vielleicht nicht bestimmte oder ganz direkte Anweisungen im Wort Gottes finden, dann haben wir den Heiligen Geist. Und Jesus hat es vorgesehen, hat auch den Jüngern in Abschiedsrede zu ihnen gesagt, der Heilige Geist wird kommen, er wird euch trösten, er wird in euch in alle Wahrheit leiten. Und wenn das die Jünger damals schon gebrauchte, wie viel mehr wir heute? Aber Jesus weiß das. Er hat ihnen geholfen, er hat mit ihnen Verständnis gehabt. Wenn wir es so nehmen, auch Petrus, es ging noch eine Zeit, bis er zu voller Erkenntnis bekommen, die Erkenntnis bekommen oder ausgelebt hat, zu den Heiden zu gehen. Jesus hat das gesagt, aber er hat es noch nicht verstanden. Ich weiß nicht, glaube ich, 20 Jahre ist vorbeigegangen, bis er zu Cornelius erst gegangen ist. Müssen wir noch nachschauen. Auf jeden Fall, Jesus hat eindeutig und deutlich gesagt, geht hin und lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und schon Jesus hat sich gewandt an die Heiden. Aber das war noch ihnen verborgen. Aber Jesus hatte Geduld gehabt. Er führte, er hat dann extra noch ein Tuch, ja, einen Hinweis Petrus gegeben, wer es verstanden hat. Und da hat er auch dann auch gesagt, ja, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. Bleibet in mir. Und von ganz, ganz besonders wichtig ist, dass Jesus auch hingewiesen hat und gesagt hat, es ist nur eine Stelle, so viel ich jetzt so weiß, wo Jesus gesagt hat, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es ist die größte Voraussetzung, Christus im Herzen zu haben und sagen, mein Herr. Denn den Demütigen gibt Gott Gnade. Und wir leben von der Gnade. Wir haben in uns nichts. Alles, was wir haben, es ist die Liebe und die Gnade Gottes. Und je mehr wir in dieser Abhängigkeit des Herrn leben, desto mehr gibt er uns. Wenn wir aber anfangen, auf uns, auf den Erfolg zu bauen, dann heißt es nächste, den Hoffärtigen widersteht er. So lasst uns es mitnehmen. Liebe ich Jesus, folge mir nach, sagt Jesus. Und der Spruch, Jesus Christus ist mein Leben. Der Herr segne uns. Amen.